Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute gibt es nach längerer Pause wieder eine Erfindergeist-Folge. Auf der Suche nach einem Thema für diese Folge bin ich auf ein sehr interessantes Thema gestoßen, welches auch zeitlich hervorragend zur vorherigen Folge passt. Es geht um das Spiel Soju, das zur Zeit der streitenden Reiche entstanden sein könnte. Dabei handelt es sich um eine antike Form des Fußballspiels und vielleicht sogar um die erste aufgezeichnete Form der Sportart überhaupt. Die erste Aufzeichnung von Soju befindet sich im Buch Chan Guo Zi, den Strategien der streitenden Reiche, das zur Zeit der Han-Dynastie entstanden ist. Und auch der antike Historiker Sima Qian beschreibt das Spiel in seinen Aufzeichnungen des großen Historikers, welches auch während der Han-Dynastie entstanden ist, die von 206 vor Christus bis 220 nach Christus herrschte. Zu dieser Zeit musste Soju also schon eine gewisse kulturelle Bedeutung erlangt haben, um einen Platz in diesen Werken zu erhalten. Beide Bücher beschreiben, dass das Spiel von den Menschen der Stadt Linzi gespielt wurde, der Hauptstadt des antiken chinesischen Staates Qi. Ursprünglich wurde Soju wohl hauptsächlich zur Ertüchtigung von Soldaten genutzt und wie das Spiel genau funktionierte, werde ich später noch erläutern. Soju wurde aber nicht gleich zum Massenphänomen und verblieb erstmal vornehmlich innerhalb des Militärs, bis es dann während der Han-Dynastie auch am Kaiserhof und beim Adel populär wurde. Man begann dann damit, das Spiel zu standardisieren und Regeln festzulegen. Und die Popularität führte auch dazu, dass am Kaiserhof selbst ein Spielfeld errichtet und regelmäßig Soju gespielt wurde. Mit dem Ende der Han-Dynastie und der Spaltung des Landes verblasste dann erstmals die Popularität von Soju. Nach der erneuten Einigung des Landes wurde das Spiel dann während der Tang-Dynastie wieder beliebter und weiter verbessert. Einerseits führte man einen neuen Ball ein, der aus 12 einzelnen Lederteilen bestand, die miteinander vernäht und danach mit einer Tierblase umhüllt wurden. Und anders als bisher wurde dieser Ball dann mit Luft gefüllt. Außerdem erfand man zwei unterschiedliche Arten von Toren, auf die ich später noch während der Beschreibung des Spiels eingehe. Soju wurde nun im ganzen Volk sehr populär, egal ob im Militär, am Hof, im Adel, beim normalen Volk, bei Männern, Frauen und sogar Kindern. Die kaiserliche Hauptstadt Chang'an soll zu dieser Zeit mit Soju-Feldern gespickt sein und auch auf dem Gelände der Paläste soll es Spielfelder gegeben haben. Während der nachfolgenden Song-Dynastie wurde Soju schließlich kommerzialisiert. Für Vorführungen am Kaiserhof wurden extra professionelle Soju-Spieler trainiert, aber es gab auch im Volk professionelle Soju-Spieler, die damit ihren Lebensunterhalt verdienten. Und sogar der Song-Kaiser Taizu soll ein begeisterter Soju-Spieler gewesen sein. Auch Soju-Vereine entstanden in dieser Zeit, in denen man das Spiel lernen konnte und die mit ihren Spielern umherreisten, um ihr Können zur Schau zu stellen. Außerdem bildeten diese Vereine eine Art Verband für die professionellen Spieler. Der Beginn der Ming-Dynastie markierte dann aber auch das Verschwinden von Soju aus der Gesellschaft. Der erste Kaiser der Ming-Dynastie, Kaiser Hongwu, verbot Soju sogar, weil er den Sport als Ablenkung von Arbeit und Ausbildung betrachtete. Und wer beim Spielen erwischt wurde, musste mit harten Strafen rechnen, beispielsweise dem Verlust eines Fußes. Und auch wenn das Spiel nicht für immer verboten blieb, konnte es auch während der nachfolgenden Qing-Dynastie nicht wieder die ehemalige Popularität erreichen. Heute kann man im Linzi Fußballmuseum in der chinesischen Stadt Cibor eine Ausstellung zum Thema Soju sehen. Außerdem gibt es in China auch historische Nachstellungen im historischen Gewand. Kommen wir nun dazu, wie Soju überhaupt gespielt wurde. Der Ball bestand ursprünglich aus ein paar zusammengenähten Lederstücken und einer Füllung aus Federn. Und wie schon erwähnt, wurde der Ball dann während der Tang-Dynastie zu einem Ball, der dem heutigen Fußball sehr ähnlich ist. Hier endet aber auch schon die einzige unumstößliche Tatsache des Spiels. Denn es gab mehrere Versionen von Soju. Einerseits gab es Baida, eine Variante von Soju, in dem die Spieler ihre Fertigkeiten unter Beweis stellten und nicht wettkampfmäßig spielten. Dabei ging es darum, dass die Spieler den Ball möglichst lange in der Luft hielten und ihn jonglierten. Ein System namens Xiexu legte dabei genau fest, welche Fertigkeiten für diese Art von Suju nötig waren. Beider wurde entweder einzeln oder in Teams von bis zu 10 Personen gespielt. Die Wettkampfvariante dagegen hieß Chu Chi, bei der zwei Teams mit jeweils 6 bis 16 Spieler gegeneinander antraten. Je nach Variante konnte das Spiel dann unterschiedlich ablaufen. Darauf gehe ich dann gleich näher ein. Denn es gab wiederum zwei Varianten, wie gespielt wurde. In einer frühen Form von Suju versuchten beide Mannschaften, den Ball in eine kleine halbmondförmige Öffnung zu schießen. Davon gab es 6 Stück in einer Wand auf jeder Seite, die jeweils mit einem Netz ausgestattet waren. In einer zweiten Variante gab es nur ein Tor in der Mitte des Spielfelds. Das befand sich allerdings in 10 bis 11 Metern Höhe. Und diese Variante lief dann rundenbasiert ab. Das Team, das gerade am Zug war, musste den Ball in der Luft halten und sich gegenseitig zuspielen, bis der Ball dann schließlich bei einem vorbestimmten Spieler landete, der versuchte, den Ball durch das luftige Tor zu befördern. Und nach diesem Abschlussversuch, ob erfolgreich oder nicht, ging der Ball dann an das andere Team. In allen Varianten durften aber nur die Füße genutzt werden, um den Ball zu bewegen und ins Tor zu befördern. Außerdem gab es auch einen Schiedsrichter, der das Spiel überwachte. Suju war in China so beliebt und kulturell wichtig, dass es in vielen Gedichten, Bildern und Geschichten verewigt wurde. Beispielsweise schrieb der chinesische Schriftsteller Li Yu im 17. Jahrhundert ein Gedicht über Frauen, die Suju spielen. Es gibt sogar ein Gedicht mit dem Namen Ode an den mit Luft gefüllten Ball von Chong Wupo aus dem 9. Jahrhundert nach Christus. Und im Gedicht von Li Yu, nicht zu verwechseln mit dem eben erwähnten Li Yu, beschreibt der Autor, wie im 1. Jahrhundert nach Christus Suju gespielt wurde. Zitat: Ein runder Ball, eine eckige Wand. Gerade so wie Yin und Yang. Mondförmige Öffnungen auf jeder Seite, jeweils 6 an der Zahl. Man wähle Spielführer und Schiedsrichter und spiele nach unveränderbaren Regeln. Keine Rücksicht gelte für Verwandte und Freunde und bleibe stets unparteiisch. Man achte auf Fairness und Friedfertigkeit und beklage sich nicht über die Fehler anderer. So spielt man richtig Suju. Und was für Suju gilt, gilt noch viel mehr für unser aller Leben. Zitat Ende. Ich persönlich bin kein Fußballliebhaber, aber gehört habe ich trotzdem schon davon, dass Fußball schon im europäischen Mittelalter gespielt wurde. Dass man in China aus heutiger Sicht schon vor etwa 2300 Jahren eine Art Fußballspiel gespielt hat, finde ich trotzdem sehr spannend. Und obwohl es unterschiedliche Spielarten gab und nicht alle dem heutigen Fußballspiel ähnlich sind, ist es trotzdem ein klarer Vorläufer der heutigen Sportart. Und ich finde es bemerkenswert, wie beliebt und kulturell wichtig Suju im alten China war. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge und der kleine Ausflug in antike Sportarten gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen aller Art zukommen lasst. Dazu könnt ihr gerne die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de verwenden. Oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal @podcastdermitte, auf dem ich auch zusätzliches Material zu jeder Podcast-Folge poste. Und dieses Mal gibt es auch wieder so einiges an Bildmaterial, was ich euch dort zur Verfügung stellen kann. Und wer noch tiefer in das Thema eintauchen möchte, kann sich den recht ausführlichen Artikel des FIFA-Museums online durchlesen. Alle Links zum Anklicken findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr mir sehr gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiter empfiehlt, auf Social Media teilt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine gute Bewertung abgibt. Und dafür bin ich euch auch wie immer sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.